Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Es war Sommer, Benita, du bist verreist Richtung England. Bist du denn ganz normal eingereist? Wie war es dort? Erzähl uns mal ein bisschen von deiner Reise, deine schönsten Ferienerlebnisse. Wollen wir in dieser Folge ein bisschen ausrollen.
Kinder, was habt ihr in den Ferien erlebt?
Ja.
Also Folgendes haben wir erlebt. Erstmal haben wir natürlich überlegt, wie wir überhaupt hinkommen mit Corona und so weiter. Ja, weil die Briten nämlich durchaus viele Schikanen dem Reisenden in den Weg legen. Zu einer Zeit, als in Großbritannien ungefähr 30.000 neue Fälle am Tag auftraten und in Deutschland, I don't know, 4.000 oder noch weniger, mussten wir also hier mit negativem PCR-Test auf jeden Fall abreisen und vorher schon buchen in England für jedes Familienmitglied einen weiteren PCR-Test, den man vorher schon buchen muss und der an die Adresse geschickt wird, an der man sein wird.
Ne? Eine Erstadresse, also wo man ankommt.
Wo man sozusagen dann ankommt.
Der Testkit wird da hingeschickt.
Ach so. Und das kostet pro Person, wir haben den günstigsten gefunden, 60 Pfund. Wir waren zu viert. Das sind ja so, also ich kann, 240 Pfund, ungefähr 260 Euro.
Ja.
Dafür schon mal, ja. Bevor du überhaupt, weil sonst darfst du nicht einreisen, wenn du das nicht vorweisen kannst, dass du das dir vorher gebucht hast.
Aber dann musst du zu dem Ort, wo du einreist, hin und dann den Test machen und ihn dann wohin bringen oder wen melden?
Ja, das Absurde ist, du musst sozusagen nach Hause, da wo du halt wohnst, im Hotel oder bei uns in diesem Fall bei meinen Schwiegereltern, da musst du hin, da wartet der Test dann schon auf dich, dann musst du ihn machen, einschicken und dann kommt irgendwann das Ergebnis. Und theoretisch sollst du natürlich zu Hause bleiben, bis das Ergebnis kommt.
Na klar.
Macht aber keiner, weil das Ergebnis nämlich, weiß man nicht, wann das kommt. Bei uns kam es dann kurz bevor wir abgefahren sind, kam es an. Und wir waren ja sowieso schon durchgetestet, weil wir ja schon hier auch einen PCR-Test machen mussten. Ja? Und das ist äußerst unangenehm und vor allem sehr ärgerlich. Also wir haben uns richtig geärgert, also auch, dass das so teuer ist und so. Ja?
Und das schickt man dann einfach mit der Post dann dahin. Und die Post ist die eigentlich staatlich oder ist die auch
leider
noch von der Maggie privatisiert worden?
Die war noch bis vor kurzem staatlich und seitdem sie privatisiert ist, geht es da
Schneckenpost.
Immer ein bisschen schneckenpestlich. Aber also das hat uns schon mal geärgert und wir sind dann auch nicht geflogen, weil wir wollten ja also Ware schmuggeln wieder zurück, weil man darf ja natürlich eigentlich nichts mehr mitbringen.
Zum Beispiel Geschirrtücher, Biscuits.
Ja, also Teabags und Pear Soap und wir haben dann noch so ein paar andere Spezialitäten, Coleman's Mustard und verschiedene Dinge, die wir dringend brauchen.
Mint Jelly?
Mint Jelly, nee.
After Eight? Ah, das gibt's hier auch.
Also wir hatten einiges, was wir schmuggeln wollten und deswegen haben wir gedacht, besser wir fahren mit dem Auto. Es war eh besser, weil wir sind sehr viel rumgefahren. Also nachdem wir alle sämtlichen Formalitäten ausgeführt haben, sind wir schließlich nach England und dann, wir durften auch in Frankreich nicht anhalten, weil nämlich wenn man aus Frankreich nach England einreist, dann hätte man noch irgendwie 8 Tage Quarantäne beachten müssen aus rein animositätlichen Gründen, weil die Engländer auf die Franzosen und vice versa sehr schlecht zu sprechen sind zurzeit.
Weil ja jetzt ja der gute englische Käse in Frankreich hergestellt wird.
Ja, auch das und auch die U-Boot-Affäre, von der ihr wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt habt.
Doch, klar.
Natürlich.
Das war da zwar noch nicht, aber jetzt ist es halt noch mal schlechter
jetzt
geworden.
Jetzt muss man wahrscheinlich 25 Tage in Quarantäne.
Oder vor allem, wenn man aus England nach Frankreich kommt, muss man ein Jahr Quarantäne machen.
Also Frankreich, Fenster zu, durchfahren.
Wir Fenster zu, durchfahren.
Nicht anhalten.
Das ist auch totaler Schmarrn. Natürlich haben wir irgendwie einmal getankt.
Man kann natürlich am Fahrzeugspeicher auslesen, da kann man das genau alles sehen.
Ja, das ist richtig.
Ja,
aber da hat sich keiner gemeldet. Dann kamen wir an und wir sind also nicht mit dem Schiff, sondern mit dem Zug gefahren, was wir schon oft gemacht haben, was immer wieder wirklich so fantastisch ist, wie das funktioniert und wie das eigentlich geht. Und zwischen ist es, fahren 2 Züge die Stunde. Früher waren das immer alle 10 Minuten bis 15 Minuten mindestens, war eigentlich ein ständiges Zug hin und her. Inzwischen ist es deutlich reduziert. Und wir waren eigentlich so ganz, dachten, hier ist doch einiges los, weil letztes Jahr, als wir fuhren, war nichts los. Es war ja auch wirklich Corona-Zeit und so, aber es war gar nichts los. Und wir dachten so, ist doch einiges los. Also lauter britische Nummernschilder auf dem Weg nach Hause. Das war nämlich eine Woche, bevor dort die Sommerferien aufhörten.
Ah, okay, Rückreiseverkehr.
Ja, und naja. Dann.
Und du fährst dann da smooth auf den Anhänger drauf?
Ja, man, ja, erstmal muss man natürlich seine Check-in und dann Passport und so vorzeigen. Und dann, und ich dachte natürlich auch, okay, ich bin die Einzige mit deutschem Pass bei uns in der Familie. Also die anderen haben ihre englischen Pässe benutzt und ob ich jetzt gleich mal in irgendein Verlies geschleppt werde. Aber nein, ich wurde freundlich durchgewunken.
Unterm Ärmelkanal,
ja, kein Verlies. Und dann muss man erstmal, das ist auch wahnsinnig komisch, da muss man erstmal wirklich so dreimal im Kreis fahren, weil die versuchen immer, dass man noch was einkauft oder da irgendwie.
Ach, ähnlich wie so einem Duty Free oder wie im bei Flughafen Ikea. Eigentlich,
genau.
Oder wie einer italienischen Raststätte.
Ja, so, genau. So
Natürlich. Wenn man seinen Kaffee getrunken hat, muss man in 2 Stunden durch so ein Labyrinth den Ausgang suchen.
Stimmt.
Ja.
Genau. Und noch Limoncello oder auch Paraschinken.
Und Salami.
Aber sag mal, weil du Passport angesprochen hast, wir schreiben heute Aufnahmetermin 1. Oktober 2021. Mhm. Ab heute ist ja wieder.
Sagen wir normalerweise
Reisepass. Ja, heute sagen wir es.
Heute sagen wir es mal.
Reisepasspflicht. Jetzt war das bei euch dann auch schon?
Reisepasspflicht was? Nach Großbritannien?
Ja, ist jetzt ab heute.
Wir reisen grundsätzlich nur mit Reisepass nach Großbritannien, weil das schon immer so ein bisschen. Und vor allem, wenn man jetzt fliegt, dann kann man ja auch diese Electronic Gates, kann man ja nur mit Reisepass benutzen. Und das macht schon einen riesen Unterschied, wie viele Stunden man da ansteht.
Ja.
Dann in dem Fall. Aber also wir hatten unsere Reisepässe dabei und alles und waren vorgetestet und die Teste gebucht und Tests gebucht. Und dann fährt man auf den Zug rauf und es ist, die sind zweistöckig und es sind immer ungefähr so 5 Autos hintereinander und dann kommen so Feuertüren.
Mhm.
Und man bleibt im Auto sitzen während der Fahrt. Also,
und hat keine Klaustrophobie.
Nee, das ist, man könnte natürlich eine kriegen, wenn man sich überlegt, wo man sich gerade aufhält, aber es ist wirklich toll. Es dauert auch nur 35 Minuten ungefähr das Ganze.
Ja, und eine dicke und, Lehmschicht auch dazwischen.
Ja, und rüber, drüben draußen, England wie immer, hallo.
Du kommst gerade draußen, alles ist wie immer und the White Cliffs of Dover grüßen dich von weitem her. Die sieht man dann nicht so sehr, sieht man mit dem Schiff natürlich. Und dann mussten wir erstens wieder erinnern, naja, wir müssen ja links fahren und so weiter. Alles ganz normal. Und die Engländer.
Große Parkplätze da in Kent?
Ja, ich habe geschaut, sehen wir ein paar große, aber ich habe keine gesehen.
Okay.
Wir sind eigentlich ohne weiteres durchgefahren nach Nord-London. Und es war sehr schön, wieder mal in England zu sein. Ich meine, wir waren alle ein Jahr gar nicht dort. Mhm. Und war schön, dort zu sein. Und ich meine, vom Brexit haben wir dann natürlich erstmal nicht viel gemerkt, weil wir einfach nur so vor uns hingegründelt haben. Aber dann doch ziemlich bald. Also erstens hat man gemerkt, tatsächlich schon da in den Supermärkten, also auch in London, dass also die Ware ganz vorne am Regal steht und dahinter ist schon leer. Also da ist nicht wie sonst, dass das also wirklich reihenweise gefüllt ist und so.
Das heißt ja in der Fachsprache übrigens, ich habe mal im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet, spiegeln. Also man muss immer vorne. Die Ware vorziehen, damit, dass es eine schöne glatte, spiegelglatte Fläche nach vorne zum Kunden hin
ergibt. Das mag der Kunde.
Das mag der Kunde, klar, weil du willst ja auch, es soll ja voll aussehen und nicht irgendwie so hinten reingreifen. Aber wenn dahinter natürlich nichts ist, ist es...
Oder war Leere.
Dahinter war
gähnende Leere.
Gähnende Leere, also man merkte, es ist so ein bisschen dünn. Ich war also von irgendwelchen, dass man da jetzt Angst haben musste, man kriegt nichts zu essen oder man kann nicht das haben, was man nicht möchte. Also das haben wir da jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemerkt. Ansonsten, also wir waren 2 Wochen da und haben alles Mögliche erlebt, wir sind viel rumgereist und wir waren auch auf einem großen oder relativ großen Familienfest, wo alle möglichen Leute sich trafen. Und man hat aber schon gemerkt, also dass auf gar keinen Fall das Thema Brexit angesprochen werden sollte, weil also es kann keiner mehr hören und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil wenn man es eben nicht hören mag, davon geht es ja nicht weg. Ja.
Nee, don't mention the B-word.
Ja, it's literally don't mention the B-word. Und auch so, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas war passiert und meine Schwiegermutter gleich, um Gottes Willen, nicht da eine Brexit-Sache draus machen. Und keiner hat es aber irgendwie erwähnt, aber es war schon in ihrem Hinterkopf, war schon so, Gott, bloß nicht dieses Thema. Und generell, also sagen wir mal im privaten Rahmen, mein Gott, kann man es vielleicht noch verschmerzen, aber in der Presse ist es wirklich erschütternd. Also es wird einfach nicht erwähnt.
Wird
und auch von der Opposition wird es nicht erwähnt. Also das Wort Brexit kommt eigentlich nicht vor oder kam nicht vor in dieser Zeit. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich dachte mal, wie ist das hier eigentlich? Weil ich fand es schon, ich fand es schon ein bisschen deprimierend und wahrscheinlich natürlich, weil ich auch so eine Obsession mit dem Thema habe, aber irgendwie hinterher habe ich gedacht, es war eigentlich wie auf so einer Familienfeier, wo alle wissen, dass, weiß nicht, dass der Patriarch die Firma in den Grund gefahren hat und der Bankrott eigentlich jetzt vor der Tür steht und wir uns das letzte Mal im großen Rahmen und mit Silber
und Damast
treffen, genau. Ja. Und keiner sagt's.
Interessieren eben auch zum Beispiel deine Schwiegereltern, also auch innerhalb Familienfesten, spricht man auch da dann nicht drüber oder ist es eher so nach außen?
Nee, das ist auch innerhalb Familienfesten. Also bei uns ist es, also es gibt ja auch viele Familien, die sind richtig gespalten. Das ist ja also richtig schlimm, sodass man sich gar nicht mehr treffen möchte. Bei uns gibt es auch einen Ausreißer, einen Brexit-Delinquenten, der allerdings auch sonst einige Ausreißer zu verzeichnen hat. Und also das Thema wird einfach überhaupt nicht angesprochen. Auf diesem einen Fest, das war in Suffolk, was eine sehr, sehr wohlhabende Gegend ist, ganz ländliche Gegend und wo viele reiche Londoner und Menschen, die viel Geld verdient haben, leben da auf großem Fuß und so. Unter anderem auch mein Schwager und seine Familie. Und da waren so ein paar Leute und das können eben schon gut auch Brexiteers sein, nämlich diese Art von Menschen, die immer Angst haben, dass Europa sich plötzlich zu einem wahnsinnigen entsetzlichen, schrecklichen Sozialstaat ausweitet und Brüssel einem plötzlich vorschreibt, dass man gefälligst ordentlich Steuern zahlen soll oder dass man, keine Ahnung, seine Lastwagenfahrer richtig bezahlen muss oder so. Und diese Fraktion der Brexiteers gibt's ja, die sind auch die das finanziert haben und die das alles eingefädelt haben. Die ganzen armen Schweine, die dafür dann gewählt haben, das haben wir schon öfter gesagt, die haben davon gar nichts. Aber diese Leute gibt's in Suffolk. Und ich dachte, ich werde wahrscheinlich welche treffen. Aber ich traf dann zum Beispiel einen, der, mit dem habe ich auch drüber gesprochen, der war absolut komplett dagegen. Der war gesagt, eine Katastrophe. Es ist so schrecklich und so fürchterlich. Der war überhaupt nicht pro-Brexit. Mit dem konnte, also den kannte ich nicht, der kannte mich nicht sozusagen so.
Also man konnte auch
ganz neutral. Waffengleichheit.
Konnte man reden, ja.
Aber sag mal, wenn du jetzt die Leute, eben die Brexiteers mit den leeren Regalen zum Beispiel konfrontierst, sagen die dann dazu was?
Ja, das, weißt du, das ist so, also das ist ja fast schon billig, ja, wenn du dann, weil das ist ja fast schon schadenfreudig. Also,
ja, das
so,
ist
so, weißt du, jetzt, schau mal, jetzt gibt's irgendwie dein Mint-Jelly ist nicht mehr vorrätig. Siehst du, was die Regierung heute auch noch und vor allem auch noch Anfang September stark betrieb, also alles Covid, hat mit Brexit nichts zu tun. So Covid-related shortages und Covid this und Covid that und überall auf der Welt ist Warenmangel und Nachschubmangel und so. Und es ist ja auch nicht total falsch. Wir haben ja auch Mangel, also wir wissen ja zum Beispiel Baustoffe und so weiter.
Chips. Das sind
Chips.
Nicht nur Kartoffeln.
Nee, auch. Alle möglichen. Das
ist auch gute, so aus Mais oder so.
Ja. Und auch die für aber, die Autos.
Ja, die auch. Aber zum Beispiel beim Tanken, jetzt war ja Ferienzeit, ich war auch in Europa unterwegs. Also, aber ich habe eben jetzt, hat der Boris eben auch gesagt, das sei also völlig normal, es sei weltweit ganz normal, dass eben auch mal kein Sprit da ist.
Ja, klar.
Aber ich war jetzt weder in Italien, in Frankreich, in Österreich oder so, war eigentlich jetzt nie irgendwie eine Schlange an der Tankstelle.
Nee, auch hier nicht, gell?
Nee, hier sowieso nicht, ja.
Nee, und auch in Polen, wo ich im Sommer war, war auch keinerlei Schlange an irgendeiner Tankstelle zu vermerken.
Da sind ja die Lastwagenfahrer jetzt.
Ja, die alle. Fahren ja, da eben, die haben ja da viel zu viele Lastwagenfahrer. Also da ist ja immer die Tanks alle aber voll.
Aber auch so brutaler Stau überall, weil überall Lastwagen rumstanden.
Aber wenn du auf so einem Fest eben einen dann Artgenossen triffst, mit dem du ganz positiv sprechen kannst und der sagt, wie du gerade angefangen hast, es ist katastrophal. Was erwähnt der noch außer den leeren Regalen? Was katastrophal ist?
Ja, der ist? Erwähnte nicht die leeren Regale. Der war jetzt, das war so ein Geschäftsmann eben auch, der sagte allein, was das eben bedeutet fürs Business, diese riesen Hürden, die da aufgekommen sind und die wahnsinnigen Schwierigkeiten, auch Leute mit Reisen, also was ja auch an Corona liegt, aber eben auch, weil du brauchst zum Teil dann eben Visa plötzlich, ein Visum für Leute, die vorher einfach da kommen konnten und mal ein halbes Jahr da, weiß nicht, zum Beispiel vor Ort arbeiten oder so, das geht eben alles nicht mehr. Ja. Und verschiedenste Konsequenzen für sein eigenes Business, aber dieser Mensch dachte auch ein bisschen über den Tellerrand, der fand es eben auch, also er fand es auch geopolitisch und im Angesicht des ja doch ziemlich deutlichen Desinteresses der Amerikaner an Großbritannien sehr bedenklich, weil das war ja eine Fantasie der Brexiteers, dass sie dann eben quasi mit Trump, mit Amerika und am liebsten mit Trumps Amerika, also auf Schulterhöhe global den Globus neu ordnen. Mhm. Und jetzt ist halt so, nee, also mit euch ordnen wir gar nichts. Vor allem nicht, solange ihr in Irland dermaßen Unheil anrichtet und so, weil Joe Biden irischer Abstammung ist und für den das Good Friday Agreement ist ein heiliges Dokument. Naja, also es ist alles so ein bisschen sehr schief gelaufen und das, solche Sachen erwähnte dieser leere Regale.
Mehr hat er vielleicht gar nicht gemerkt, weil er
dann geht auch, glaube ich, selten einkaufen.
Zugefrau einkauft.
Wahrscheinlich mindestens. Ja. Also ich habe auch, das war schon, aber es war noch nicht so stark. Und es ist nur, ich fand es wirklich generell, auch dann in London, ich musste natürlich einmal auf die Oxford Street, die ich eigentlich gerne vermeide, aber mit verschiedenen Teenagern, die dringend irgendwas eben brauchen, was es dann doch nur, also irgendwelche Doc Martens oder so, ja. Und da war ja schon eben die Maskenpflicht und alles aufgehoben, weil in England war ja Freedom Day im Juli.
Ah ja, stimmt.
Freedom Day und wir haben keinerlei Corona-Beschränkungen mehr. Man darf schon noch Maske tragen, aber man muss eben nicht. Und wir sind alle angekommen, wir sind hier nur mit FFP2-Maske unterwegs. Das gab es in England ja nie. Also es war immer nur so handgeklöppelte, so Hausmaske. So ein
Tempotaschentuch
so.
Mit
Draht. Ja, oder halt selbst genäht.
Aus Küchentüchern. Ja.
Es war nie die Pflicht zur medizinischen Maske auch. Und
ja, FFP2, auch drinnen nicht.
Nee, nur selbst, also kann man, aber jeder durfte auch seine selbstgenähte. Mhm. Und FFP2 gab es also nur für im Krankenhaus quasi. Und naja, wir also mit unseren FFP2-Masken ganz eifrig. Und ich war wirklich froh. Also Oxford Street voll und toll. Tausende infizierte Jugendliche. Ja, und dann so in so Kellerdingern, wo eben die Umkleideräume sind. Weil musste ich da stundenlang vor irgendeiner Kabine aushalten, während die Mini irgendwie ein scheußliches Teil nach dem anderen anprobierte. Und ich so, zum Glück habe ich diese Maske. Ich war wirklich, und da habe ich aber auch dann gemerkt, okay, wie gestört bin ich eigentlich jetzt inzwischen schon, ne? Weil ich habe das irgendwie nur so als einzige Corona-Brutstätte da und also luftlos, knallvoll, lauter Teenager, die nicht geimpft sind.
Mhm. Im Teppich drin ist der Teppich Corona. Ist
ja, auch, ja gut, was verankert. Da alles im Teppich lebt, da ist, glaube ich, Corona noch das harmlos.
Total harmlos.
Also, aber in Oxford Street zum Beispiel wahnsinnig viele Läden zu, also mit Boded Up, nicht nur da, auch sonst in anderen Gegenden, aber da fällt es besonders auf, weil es eben so riesige Shopfronts sind und da, wo sonst immer alles auf ist und so. Wahnsinnig viel zu. Liegt natürlich auch an Corona, aber auch am Brexit, weil es auch zum Beispiel Nachschub eben, die können gar nicht ihren Nachschub kriegen und so. Und, ne, und die Briten sind ja sowieso, also sind die größten Online-Einkäufer überhaupt. Also in Europa, aber ich glaube sogar weltweit sind die Briten am meisten Online-Einkäufer. Und das siehst du da eben schon sehr dann das Sterben der echten Läden in der High Street. Aber trotzdem diese Atmosphäre, diese tausenden kaufwilligen Jugendlichen, auch natürlich Erwachsenen, die da auf der Straße sich irgendwie drängelten, dann diese ganzen Boded-Up-Shops und die ganze Zeit wusstest du, hier hängt total der Haussegen schief. Mhm. Ja. Hier ist einfach irgendwas, ist hier gerade so falsch.
Und keiner spricht drüber.
Und das war so, also mich hat das wirklich, mich hat das deprimiert, mich hat es auch geärgert, muss ich sagen, zum Teil diese totale Ignoranz dann, also schon diese gewollte Ignoranz.
Also der Elephant ist nicht the nur in the room, sondern der ist wirklich in the country.
Literally, und alle pfeifen und sagen, und während wir da waren, wurden so verschiedene, das ist dann so eine kleine Nachricht, die Regierung erlaubt jetzt, dass Abwässer ungeklärt in die Flüsse geleitet werden, weil die Chemikalien, die man zum Klären braucht, nicht sind.
Nein.
Ja. Und warum sind die nicht da? Also das wollen wir jetzt gar nicht so genau wissen. Warum
wegen Covid.
Nicht? Ja, natürlich, wegen Covid.
Na klar.
Oder weil es regnet oder so. Und das, ich meine, das ist doch eine Wahnsinnsnachricht.
Eigentlich,
und es ist, kein Mensch erwähnt es, weißt du, so, als wäre das ganz normal. Hat das jemand gewählt im Referendum, dass irgendwie die Scheiße und die Chemiezeug da ungeklärt jetzt in die Flüsse läuft, weil es keine...
Aber ist das auch ein Vorwurf vielleicht sogar an die internationale Presse, dass man dieses Land gerade so ein bisschen zu wenig beachtet, zu wenig berichtet und sie so sich selbst überlässt?
Ich weiß nicht, also...
Ja, ich habe davon hier nichts gehört. Also jetzt außer jetzt
Thema
der
jetzt
Fuel
nicht,
Shortage...
Ja, also mit dem...
Abwassergeschichte habe ich nie gehört hier.
Das
ist ja ein ziemliches Ding.
Das ist ein Riesending. Aber wenn es dort selbst auch nur ganz klein...
Nee, weil das will ja auch keiner hören. Und man fragt sich eben wirklich langsam, ist es wer zieht da die Fäden, das nicht, aber wie die BBC zum Beispiel, die ja also nach wie vor natürlich eine hervorragende Institution ist, die aber unter den Tories immer unter Bedrohung steht, also weil die Murdoch-Presse und so weiter, diese ganze Presse, die hassen die BBC und möchten die am liebsten, weil die kriegen ja Staatsgelder, möchten das immer sehen, dass das abgeschafft wird, diese Staatssubvention. Also es ist wie hier, Rundfunkbeitrag. Ja. Und bei den Tories gibt es eben sehr viele, die das auch finden und die BBC sind eben nur linke Zecken und irgendwie Kommunisten und so weiter. Wenn man aber jetzt die BBC anhört, hat man das Gefühl, es ist, also die Nachrichten zumindest, es ist eigentlich fast schon ein Staatssender geworden. Also es wird zwar immer noch kritisch befragt, aber auch hier das B-Wort wird bloß nicht erwähnt und auch diese Sache mit den Abwässern in die Flüsse und so, habe ich echt nichts gehört. Und das finde ich, wenn ich jetzt Brite wäre, schon sehr, sehr interessant und bedenklich und auch ein Thema, was dringend besprochen werden muss, weil das nimmt man ja inzwischen für selbstverständlich, dass das nicht mehr passiert.
Ja, klar.
Und solche Konsequenzen hat es dann eben, die hat natürlich vorher keiner gedacht. Aber die werden jetzt auch nicht benannt.
Habt ihr das dann auch irgendwie gerochen schon?
Nee, das habe ich nicht. Aber, ja, aber zum Beispiel in Brighton, also meine älteste Tochter studiert in Brighton. Und da habe ich eben neulich irgendwie gelesen, dass dass da jetzt eben auch so ist. Dass da jetzt immer wieder ungeklärte Abwässer oder das Industrieabwässer in den Fluss geleitet werden. Die landen halt dann im Meer und... ja,
weil man sie halt nicht mehr klären kann, weil
die Chemikalien fehlen zum Klären. Also zumindest.
Und Umweltaktivisten, irgendwelche Blogger, die das aufgreifen und es dann verbreiten.
Ich habe es nicht gesehen. Also es gibt in England viel Umweltaktivisten, so weil diese Extinction Rebellion Movement, das ist da sehr stark. Die legen sich jetzt immer auf die Autobahnen und so und auf die Ringautobahn um London rum, die M25, die größte, wie heißt es, Orbital Autobahn der Welt.
Ja, Peripherique.
Ja, also größer als Peripherique. Und da legen die sich jetzt immer hin und stoppen den Verkehr und sind so ganz militant, aber das haben
einfach aber nur gegen Verkehr, das ist ja so Klima.
CO2.
Ja, CO2-Bewegung. Ja.
Was die Abwässer betrifft, haben sie sich, glaube ich, jetzt noch nicht stark gemacht. Und das ist erstaunlich. Mm. Es ist einfach erstaunlich.
Aber wenn du jetzt den Sommer über durch dieses schöne Land gereist bist, gab es denn auch Positives zu beobachten?
Ja, oder natürlich gab es Positives. Das Land ist so schön wie immer. Also vor allem da, wo wir waren, Suffolk, Norfolk, das sind wunderschöne, wunderschöne Landstriche sind es und so uralt, weil das war einfach 1066 ist das Land das letzte Mal, war eine Invasion. Ja, das waren die Normannen irgendwie, 1066. Aha. Seitdem ist da keiner mehr vorbeigekommen. Aha. Die Luftwaffe mal kurz hat ein paar Sachen bombardiert, aber natürlich verschwindend gering im Vergleich zu was woanders bombardiert wurde. Und da in diesen ländlichen Gegenden ist einfach alles uralt. Und dann, man fährt da rum, dann ist so eine wunderschöne Wiese und da steht eine Kirche drauf, die ist von 900 irgendwas und seitdem auch nicht kaputt gegangen und nichts. Ja. Da ist quasi noch die Tür hängt da drin von 900 irgendwas. Also nicht ganz so, aber ähnlich. Und die Engländer natürlich nach wie vor, also einfach unheimlich freundlich und wir wurden auch jetzt nirgends irgendwie angefeindet, weil wir hatten ja ein deutsches Nummernschild, wir dachten schon,
das wollte ich gerade fragen, ja.
Wir haben uns dann die Reifen aufgestochen.
Oder Kratzer reingemacht.
Weil wir waren schon, also East Anglia ist schon auch Brexiteer-freundlich, die sind sehr...
Hochburg.
Naja, Hochburg weiß ich nicht, aber die sind halt einfach stolze Briten, ja, stolze Angelsachsen und wollen sich nichts vorschreiben lassen von Brüssel, nicht wahr? Und wir haben aber keinerlei Anfeindungen erlebt und wir waren in King's Lynn, das ist eine kleine Stadt in Norfolk, die eine sehr interessante Stadt ist, ganz klein, wunderschön, uralt und es ist war eine Hansestadt, gehörte zur deutschen Hanse, also war ja eine englische Stadt, aber da waren wohl ein paar Städte in England, waren auch Teil der Hanse. Unter anderem auch King's Lynn und da ist noch ein Hansehaus, das ist das letzte Hansehaus in ganz Großbritannien. Und das war dann neben dem Hotel, wo wir waren. Und das, was ich jetzt zwar gerade erzählen wollte, weiß ich nicht mehr, dass das so schön, dass es da so schön war. Ach genau, in dem Hotel war ein Mensch, der da arbeitete, mit dem haben wir dann am einen Abend gesprochen und er zeigt, hat uns da erklärt, was die Bilder da sind, von welchen, was das bedeutet und was da an der Wand hängt und wem das gehört. Und dann stellte sich aber, und das war, da stellte sich raus, dass er auch ein absoluter Feind des Brexit ist und seine Lebensgefährtin ist Litauerin. Und für die ist das jetzt auch ein Riesenproblem. Und wir dachten erst, naja, okay, das ist ja so ein provinzieller Typ da aus Norfolk, stolz mit seinem Hotel und der ist sicher total pro-Brexit. Wir haben das Thema gar nicht angesprochen, aber es kam eben doch und wir waren dann erstaunt, dass er eben absolut dagegen war zum Beispiel. Wir hätten jetzt so vom Bauchgefühl gedacht, naja, der findet das sicher in Ordnung. Und diese Leute gibt es natürlich viele, viele, viele und die haben überhaupt keine Repräsentation zurzeit in der Presse, also außer im Guardian. Und in der Financial Times, aber und vor allem in der Politik nicht.
Aber es scheint so ein bisschen auch, dass sie es dann irgendwie stoisch erdulden alles, weil das sind ja dann doch, wenn du sagst, da sind ein bisschen die Regale leer, jetzt geht gerade langsam das Benzin aus, da sprechen wir auch noch drüber, oder in einer folgenden Ausgabe, dann sind die Abwässer irgendwie ungeklärt rein. Also es ist ja viele, viele Baustellen und trotzdem tut sich aber keine Rebellion formieren.
Nee, es formiert sich wirklich überhaupt keine Rebellion. Es ist mehr so ein allgemeine, weiß nicht, so eine Duldungsstarre, habe ich das Gefühl. Das Land ist in einer Duldungsstarre.
Aber man kann ja jetzt nicht hoffen, dass es vorbeigeht, aber man kann nur hoffen, dass es vielleicht irgendwie sich einpendelt oder.
Ja, und es gibt auch sicher irgendwelche hartgesottenen Brexit-Fans, die gerade das wollten, weil das ist ja wieder Spirit of Dunkirk oder fast wie im Zweiten Weltkrieg, es gibt nichts mehr zu essen, es gibt kein Benzin, wir sitzen alle im Dunkeln und im Kalten, weil nämlich auch die Gaspreise in England, die Erdgaspreise durch die Decke, also hier ist ja auch in Europa im Kontinent viel teurer geworden, aber nichts im Vergleich zu dort. Und in Großbritannien ist es sowieso üblich, dass jeden Winter ein oder zwei Pensioners zu Hause erfrieren, weil sie es sich nicht leisten können zu heizen. Und die sitzen eben dann mit zu Hause und erfrieren. Das passiert jeden Winter. Und der Tipp der Regierung vor ein paar Jahren war, ja, man soll sich nur in einem Zimmer dann bitte aufhalten, den ganzen Winter halt. Da muss man ja nur ein Zimmer heizen. Kann man dann wahrscheinlich einen Eimer haben.
One-Room-Policy, aber viele von diesen armen Menschen haben ja wahrscheinlich eh nicht mehr als einen Raum, oder?
Aber wir haben vielleicht schon so ein klappriges Häuschen irgendwo im Norden, wo halt der Wind durchpfeift. Ja, und,
Ist natürlich jetzt auch nicht nach neuesten Standards mit Vollwärmeschutz ausgestattet.
Na, das ist auch nicht, aber...
Energiepass, Fehlanzeige. Ja.
Aber das war auch wieder so, es war einfach so charmant und diese wunderschönen Häuser überall und das einfach was, und alles verfällt irgendwie. Alles fällt so vor sich, crumbles vor sich hin. Das tut es in England ja schon immer, aber das ist so, hat so was Menschliches eben und Charmantes. Ja. Das, also so ein crumbliges Haus, wo der Wind durchpfeift, ist mir tausendmal lieber als hier so ein Haus, wo dann irgendwie 20 Zentimeter Plastik davor geklebt wurde und das von innen verschimmelt, aber jetzt aber eben ist ja wärmegedämmt ist.
Ein schöner Nistplatz für Spechte und auch andere Tierarten. Ja, also dieser Vollwärmeschutz ist ja sehr beliebt. Ja, also das Styropor oder so.
Und der Specht ist sehr beliebt.
Der macht der Specht ein Loch rein, weil das ist Low-Hanging Fruits, das kann er ganz schnell da reinhacken. Das ist super und es ist ja auch schön warm dann da drin und dadurch dringt dann Wasser ein und deswegen muss er diese ganzen blöden Beplättelungen alle 10 Jahre austauschen, weil die eben verschimmeln innen verschimmelt auch alles. Also,
und das ist ja auch nicht recycelbares Zeug.
Nee, also das ist nochmal ein eigenes Thema, dann für unseren Bau-Podcast, den wir bald rausbringen.
Da das heißt dann nicht Brexit, sondern Styropor-Toast. Wie heißt denn dieses Material? Na gut, jetzt schweifen wir wirklich ab.
Das ist eigentlich Styropor. Das ist also bei den meisten Wärmedämmungen kommt Styropor zum Einsatz.
Also in England kommt auf jeden Fall kein Styropor zum Einsatz zur Wärmedämmung.
Hatte man vor 900 Jahren ja auch noch nicht, um die Kirche zu dämmen zum Beispiel. Nee. Aber das ist die Frage, ob das jetzt doch nicht eine Romantik ist, weil die Leute ja zwar dann gesund erfrieren in dem Sinn. Aber gut, jetzt... Genau, wir haben also jetzt gar nicht mehr viel Zeit, um den Reisebericht abzuschließen.
Also die Reise war schön. Bilder, du bist wieder zurückgekommen, bitte. Auf der Rückreise, es war ein Sonntagnachmittag, wieder am Tunnel, also mit dem Zug, da ist es normalerweise Sonntagnachmittag sehr voll. Da waren vielleicht 10 Autos auf dem Zug. Und während wir eincheckten, die im Häuschen da saßen, die unterhielten sich gerade, wann sie entlassen werden. Ob sie jetzt den 1. September hätten sie ja schon überstanden, ob sie den 1. Oktober noch erleben sozusagen. Weil
die Mitarbeiter von Eurotunnel.
Von Eurotunnel, weil es ist einfach nichts los.
Also, ist das nicht eine Gemeinschaftsfirma, denn Eurotunnel?
Es ist französisch, englisch irgendwie, aber es fahren eben viel weniger Züge als früher und unser Zug war quasi leer. Also es war schon, das war auch echt erschütternd. Und dann auch, was wir uns auch aufgefallen ist, man sah überhaupt keine Fremden, also auf dem Kontinent dann haben wir echt gar keine englischen Nummernschilder gesehen und auch als wir in England waren, haben wir überhaupt keine europäischen Nummernschilder gesehen, außer unser eigenes.
Ja.
Das ist uns auch noch aufgefallen. Also abschließend zur Reise. Und das war schon ernüchternd.
Wobei das natürlich sicher auch ein Covid-Thema
natürlich,
ist.
Natürlich, das hat wirklich nicht nur mit Brexit zu tun. Aber es ist eben wirklich bedeutend schwieriger geworden und teurer, wenn man mit diesem Test.
Ja, eben. Also, und das bleibt auch jetzt erstmal.
Nee, die Tests, das wollen sie jetzt, glaube ich, erstmal wieder abschaffen, weil sind die Leute reich genug geworden, die diese Verträge abgeschlossen haben.
Stimmt, das kann man jetzt mal.
Die machen jetzt eine Pause.
Ja, die kaufen sich eine Insel.
Wir auch.
Aber mit dem Train to Europe, immerhin ist der gefahren, bist du wieder hier und bist auch für uns wieder hier vollwertiges Auskunftsmitglied für Brexit on Toast, denn wir werden tatsächlich von den Zügen auf Busse kommen in der nächsten Folge, das schon mal als kleiner Teaser, und sprechen einfach mal wieder über Busse und die Busse bringen uns zur Politik. Also es ist irre spannend angeteasert, was wir
gleich
in der nächsten Folge,
die wir mehr oder weniger relativ jetzt zügig, also wenn ihr Reisebericht Folge anhört, kommt sehr schnell danach die andere Folge, würde ich sagen.
Wir hauen diesmal zwei raus.
Auf jeden Fall.
Gut, also dann erstmal bis zum nächsten
Welcome
Mal.
Welcome back.
Vielen Dank.
Bis gleich.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.